brechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Greuel, da ist keiner, der Gutes tut. Der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Will denn das keiner der Übeltäter begreifen, die mein Volk fressen, dass sie sich nähren? Aber den Herrn rufen sie nicht an? Da erschrecken sie sehr, denn Gott ist bei dem Geschlecht der Gerechten. Ihr lasst den Rat des Armen zu Schanden werden, aber der Herr ist seine Zuversicht. Amen.
Jesus ist zu den Menschen gekommen und bringt ihnen eine neue Botschaft. Eine Botschaft, die anders ist als vieles, was die Juden bisher gehört, gelernt und für richtig gehalten haben und was auch die Gesellschaft für richtig hält, was die Gesellschaft lebt und vorwärts bringt. Besonders deutlich wird diese Botschaft von Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Ich fasse davon ein paar Dinge kurz zusammen. Selig sind, die vor Gott arm sind, die Trauernden, die Gewaltlosen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, die um Jesu Willen beschimpft und verfolgt werden. In manchen Übersetzungen heißt es oft auch, glücklich sind. Glücklich sind die Traurigen. Ein Paradox schlechthin. Glücklich die Traurigen. Bei weitem nicht das, was zu Jesu Zeiten angestrebt wurde. Bei weitem nicht das, was wir heute als Ideal ansehen. Traurig sein. Glücklich, die Traurigen. Vor Gott jedoch ist es etwas anderes. Und das bringt Jesus hier auf den Punkt. Gott bringt eine andere Botschaft. Etwas, was aufstört. Etwas, was paradox ist. Etwas, was gegen unser Streben ist, immer größer zu werden, gut zu sein, irgendwie immer mehr zu erreichen, Erfolg zu haben. Gott bringt eine andere Botschaft. Und er liebt gerade die Traurigen. Und es ist ihm eine Ehre, ihnen die Tränen abzuwischen, diese Menschen zu trösten. Deswegen können die Traurigen sich glücklich schätzen, denn sie werden getröstet werden. Weiter geht es in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz und das Licht der Welt. Ehrlich? Sind wir das? Wer würzt unsere Welt? Was prägt die Licht- und Schattenseiten in unserem Leben? Ich habe oft das Gefühl, es sind ganz andere Werte, die unsere Gesellschaft prägen und die hier würzen. Wenn man mal in beide Richtungen vom Atlantik schaut und sieht, wie Menschen prägen und würzen, mit welcher einer Leichtfertigkeit man Politik entscheiden kann. Und trotzdem sagt Jesus uns zu, ihr seid das entscheidende Salz. Ihr seid die entscheidende Würze in unserer Welt. Egal, was um uns rum tobt und was für leichtfertige Entscheidungen irgendwo getroffen werden, die entscheidende Würze, das, was am Ende zählt, seid ihr. Der Lichtblick am Horizont kann allein Gottes Hoffnung geben. Und das ist die entscheidende Würzung, die Hoffnung Gottes. Und Jesus ist gekommen, sagt er. Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, das die Juden Tag ein Tag ausstudiert haben. Er ist nicht gekommen, um es außer Kraft zu setzen. Aber durch Jesus bekommen diese Gesetze eine ganz neue Dimension. Sie werden ganz neu und ganz anders gefüllt, wie die Juden es immer verstanden haben, als sie gelernt und studiert haben. Und Jesus greift diese Regeln auf, die die Juden so gut kennen, in seiner Bergpredigt. Die Summe all dieser Gesetze und Regeln aus dem Alten Testament sind kaum einzuhalten. Und trotzdem legt Jesus noch einen obendrauf. Er sagt, ihr sagt, wer tötet, soll dem Gericht verfallen, weil es so in den Gesetzen steht. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Ein riesengroßer Anspruch, etwas noch viel Größeres und noch einen auf die Spitze obendrauf, gibt Jesus. Die Bergpredigt rumum zeigt uns ein ethisch hochmoralisches Leben. Wir sollen zu dem stehen, was wir sagen. Wir sollen nicht vergelten, sondern Unrecht hinnehmen oder sogar noch die linke Wange hinhalten, wenn uns auf die rechte geschlagen wird. Wir sollen die Feinde lieben. Ja, die Feinde. Und all unsere Frömmigkeit, unsere Beziehung zu Gott, soll nicht erfüllt werden, um gesehen zu werden, um ein guter Christ zu sein, um fromm zu wirken, sondern einfach nur für Gott. Es geht nur um Gott und uns dabei. Wir sollen keine Sorgen haben. Keine Sorgen. Hat jemand von euch Sorgen? Ja, wohl, wahrscheinlich schon. Keine Sorgen sollen wir haben um unsere äußeren Lebensumstände. Wir sollen unser ganzes Vertrauen immer auf Gott setzen. Und dann beendet Jesus seine Rede mit einem kurzen Gleichnis, einem Beispiel, das ich jetzt vorlesen werde, aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 27. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Was für ein einleuchtendes Beispiel. Wir können uns das alle ganz plastisch vorstellen, wie das geschieht. Wenn man ein Haus baut, muss man als erstes auf ein gescheites Fundament achten. Der Boden, auf dem man baut, muss sorgfältig geprüft und ausgewählt werden. Aber nicht überall auf der Welt baut man Häuser, indem man feste Fundamente gießt. Und in vielen Teilen unserer Erde baut man Hütten auf dem nackten Boden. Nicht alle Häuser in unserer Welt halten jedem Sturm stand. Manchmal, weil man nicht wusste, wie man ein Haus baut. Manchmal, weil der Sturm zu groß war und zu sehr tobte. Und oft auch, weil einfach gar kein anderes Material zur Verfügung steht. Aber trotzdem es immer wieder Häuser gibt, die vor Stürmen einbrechen oder vielleicht auch auf den falschen Boden gebaut werden oder vielleicht Architekten sich verrechnet haben, trotz all dem leuchtet uns diese Geschichte sofort logisch ein. Wer auf Sand statt auf Felsen baut, dem wird das Haus nicht lange erhalten bleiben. Wir waren als Familie im Urlaub an der Nordsee und ich kann mir vorstellen, dass auch andere von euch schon mal irgendwann an der See waren oder vielleicht auch jetzt vor kurzem an einem Gewässer standen. Und ihr kennt sicher dieses Gefühl. Man steht an einem Strand und langsam schwappen die Wellen heran und mit jeder Welle wird so ein bisschen Sand unter den Füßen weggezogen und der Boden verändert sich, der Stand verändert sich. Wer von uns würde auf so einen Boden sein Haus bauen? Keiner. Auf so einen Boden baut man sein Haus nicht. Wir haben hier eben gerade viele Menschen gesegnet. Für einen neuen Lebensabschnitt. Wir haben Erstklässler in unserer Gemeinde, die ganz neu in die Schule kommen. Und wir haben das mit unserer Chiara in den letzten Tagen auch sehr gemerkt. Da verändert sich was in ihrem Leben. Und manchmal kann das nur über Tränen rausgelassen werden, manchmal durch Bockiges oder durch Grenzen austesten. Sie muss erfahren, auf welchem Fundament stehe ich? Auf was kann ich mich verlassen, wo sich doch alles verändert? Das ist wahrscheinlich ihr Gefühl, was sie gar nicht ausdrücken kann. Es verändert sich so viel. Worauf kann ich mich verlassen? Und genau das ist es, was wir immer wieder testen müssen. Wir Erwachsenen testen unsere Grenzen nicht mehr wie Kleinkinder, aber auch wir testen unsere Grenzen durch verschiedenste Dinge. Bei Veränderungen, manchmal muss ein neuer Haarschnitt her, ein neues Outfit, Irgendwas muss verändert werden, ein Zimmer umgeräumt, renoviert oder irgendwas. Wir müssen testen, was hält stand, oder es muss irgendwie eine Veränderung deutlich sichtbar werden. Wenn sich etwas verändert in unserem Leben, dann können wir, ist das eine Gelegenheit. Manchmal sind die Veränderungen ja auch nicht freiwillig. Manchmal kommt eine Veränderung über uns herein, die auch manchmal gar nicht so schön ist von den äußeren Umständen. Aber Veränderungen geben uns immer die Gelegenheit zu schauen, worauf stehe ich? Was ist der Grund in meinem Leben? Wie ist das Fundament gebaut? Kann ich da vielleicht noch mal was verändern? Worauf stehe ich? Jesus wollte uns hier keine Bauhinweise geben, sondern es ging ihm um unser Lebenshaus. Unser Leben, das, was sich verändert, was wir gestalten. Auf welcher Grundlage gestalten wir es? Auf was bauen wir auf? Und wie verändern wir Lebensabschnitte, wenn sie sich verändern? Was ist unser Anteil daran? Jesus vergleicht diese beiden Häuslebauer mit den Hörern seiner Bergpredigt. Und Jesus unterscheidet nicht zwischen denen, die ihn kennen und denen, die ihn nicht kennen. Also zwischen den Christen und den Heiden. Zwischen denen unterscheidet Jesus hier nicht. Sondern Jesus unterscheidet hier zwischen den Menschen, die sein Wort hören und danach handeln, und denen, die sein Wort hören und nicht danach handeln. Wer sie hört und danach handelt, ist klug. Wer sie hört und nicht danach handelt, ist unvernünftig. Eine spannende Sache, finde ich, weil hier etwas deutlich wird, was bei uns manchmal ein bisschen hinten ansteht. Unser Glaube hat nicht nur etwas mit Gefühlen und Emotionen zu tun. Nicht nur, ob wir uns gut fühlen oder ob irgendwie das richtig ist, sich richtig anfühlt, sondern mit unserer Vernunft. Wenn jemand dumm oder unvernünftig ist, dann hat es etwas mit unserer Vernunft zu tun, ob er vernünftig handelt. Und ich merke, bei mir wird auch sofort die Vernunft angeregt. Es wird sofort angesprochen. Wir sollen nicht töten, klar. Das ist gut. Man darf nicht töten. Das ist einsichtig. Das ist für mich ganz logisch. Und noch besser ist es, wenn wir nicht wütend werden, wenn wir nicht zornig werden. Das ist logisch, total. Meine Vernunft reagiert und mein Gefühl sagt mir sofort, das klappt nie. Ganz ehrlich, ich habe noch nie im Leben jemanden getötet, aber ich bin schon oft wütend geworden. Aber Jesus sagt, das ist ganz egal, ob du jetzt jemanden getötet hast oder wütend wirst. Beides ist nicht in Ordnung. Und Jesus stellt damit aber gleichzeitig auch fest, dass wir Menschen wirklich auch sowieso nicht in der Lage sind, all diese Gebote und Anweisungen zu erfüllen. Und während wir oft nach den Stacheln in den Augen unserer Geschwister und Mitmenschen suchen oder sie uns einfach auffallen, wir suchen manchmal gar nicht, das fällt uns einfach auf, nach den Fehlern unserer Mitmenschen schauen, manchmal auch damit unsere Fehler kleiner werden. Dabei übersehen wir oder vergessen wir, dass wir selber genauso sind. Dass wir manchmal riesengroße Balken in unseren Augen haben. Wir sind Menschen, wir haben Fehler und wir haben Schwächen. Und damit sind von vornherein in diesem Gleichnis zwei Dinge ganz klar. In unserem Leben werden Wolkenbrüche kommen und Wassermassen heranfluten. Das sagt Jesus. Es werden Stürme toben und in unserem Lebenshaus rütteln. So ist das Leben. Und wir werden es nicht schaffen, all die Regeln, die Jesus uns aufgestellt hat oder die Gott uns gegeben hat, einzuhalten. Das werden wir nicht schaffen, all diese Worte einzuhalten. Was ist also nun von uns gefordert, damit wir dem Leben und am Ende dem Gericht Gottes standhalten können? Wer diese meine Worte hört und danach handelt, so sagt Jesus. Die Worte Jesu wollen also befolgt werden. Wenn wir das tun, dann gleichen wir einem klugen Mann. Und demgegenüber steht das unvernünftige Verhalten dessen, der die Worte hört und danach nicht danach handelt. Das ist genauso unlogisch und genauso dumm, wie wenn wir unser Haus aufs Watt bauen und warten, bis die nächste Flut kommt. Genauso dumm wäre es, Gottes Worte zu hören und nicht danach zu handeln. Gottes Worte wollen Reaktionen in uns hervorrufen. Sie wollen uns verändern. Und wenn sie uns nicht verändern, dann ist es für Jesus fast, als würde es an Dummheit grenzen. Der Glaube an Gott bewirkt etwas. Es ist eine Kraft, die will Früchte hervorbringen. Und hier steht nicht, wer meine Worte hört und sie alle erfüllt. Jesus weiß, dass das Einhalten, wenn wir es schaffen würden, was ja gar nicht möglich ist, aber selbst wenn wir es schaffen würden, das Einhalten aller Gesetze uns nicht gerecht macht, sondern Jesus macht uns gerecht. Und deswegen sagt er auch, ich bin gekommen, um alle Gesetze zu erfüllen, um das Gesetz zu erfüllen. Nicht ihr müsst das erfüllen, ich erfülle das Gesetz für euch. Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen und es zu vollenden. Und das tut er in einer Art und Weise, die ein ganz neues Bild von Gerechtigkeit aufwirft. Ein Bild, wo wir uns vielleicht manchmal trotzdem noch ungerecht behandelt fühlen. Ein Bild von Gerechtigkeit, was unsere Welt nie herstellen kann, mit welchem System auch immer wir politisch versuchen, diese Gerechtigkeit herzustellen. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Und nicht die Frommen, die Vorbildlichen, die nach außen ein perfektes Bild abgeben, sind die Gerechten, sondern diejenigen, die sich von Jesu Worten berühren lassen. Vielleicht die ihre Fehler erkennen oder auch die ihre Sorgen ablegen. Die Gerechtigkeit, die Jesus hier aufzeigt in seiner Predigt, ist eine Gerechtigkeit, die das Wort der anderen, das Wohl der anderen im Blick hat. Die alles durch Liebe erduldet und dabei sich selbst zurücknehmen kann. Die Gerechtigkeit Gottes sieht zwar den Einzelnen und stellt Recht für Einzelne her und gleichzeitig geschieht das immer dadurch, dass der Einzelne zurückgenommen wird, dass der Einzelne nicht das Wichtigste im ganzen Leben ist, sondern Gott das Wichtigste. So begegnet uns in der Bergpredigt der größte Anspruch in unser ganzes Leben und gleichzeitig auch der größte Zuspruch. Auf der einen Seite fordert Jesus von seinen Hörern, dass sie ihr ganzes Handeln, ihr ganzes Reagieren, das Denken sogar, die Gefühle, wütend werden ist ja eigentlich mehr ein Gefühl, dass das alles Gott unterstellt wird. Wir sollen nicht wütend werden. Dieser Anspruch an uns ist viel zu hoch, aber es geht darum, dass wir das alles Gott unterstellen. Und da, wo wir Macht besitzen, wo wir Macht haben, wo wir entscheiden und mit unseren Mitmenschen umgehen, da setzt Jesus als Maßstab immer seine Liebe ein. Bei jeder Begegnung mit Menschen muss seine Liebe vorzählen. Egal, was dieser Mensch vorher gemacht hat, ob er uns Unrecht getan hat oder nicht. Jesu Liebe ist der Maßstab. Und auf der anderen Seite sagt Jesus uns zu, dass genau diese Liebe, die er uns für den Maßstab für andere entgegenhält, uns auch prägt und trägt. Dass sie uns umgibt, bei allem, wo wir machtlos dastehen, wo wir dem Handeln unserer Mitmenschen ausgesetzt sind. Nicht unsere Mitmenschen werden uns immer mit dieser Liebe begegnen, aber Gott wird das tun. Wo wir uns machtlos fühlen und Sorgen umtreiben, was wird morgen sein? Wird das Geld ausreichen? Werde ich neue Freunde finden? Werde ich Anschluss finden in der Schule? Werde ich schaffen, was mir der Lehrer sagt? Werde ich aus meinem Arbeitsalltag in den Ruhestand hineinfinden und vernünftige Aufgaben finden? Werde ich das packen, das, was vor mir liegt? Für all diese Sorgen wird Gott sich kümmern. Er weiß um uns und möchte, dass wir voller Vertrauen diese Schritte gehen, auch wenn es stürmt. Das sind Prozesse, das lässt sich nicht einfach loslassen. Ach ja, okay, gut, dann vertraue ich jetzt Gott. Nein, das geht so nicht. Das ist ein tägliches Ringen, in dem wir da immer wieder stehen. Und in all dem werden unsere Mitmenschen uns vielleicht auch mal verleugnen, ihre Macht ausnutzen und unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit zutage fördern. Aber dann steht Gott dafür ein und nicht wir, so sagt er es uns. Und das sind harte Zeiten. Und wenn uns so etwas passiert, dann dürfen wir sicher sein, uns gilt, selig seid ihr. Ihr, die ihr gemobbt werdet, denen euch die Schulden bis zum Hals stehen. Selig seid ihr, die ihr nicht weiter wisst. Und selig meint dann nicht nur glücklich, also ein Gefühl, glücklich seid ihr, weil euch das passiert. Nein, sondern es meint, Gott ist auf unserer Seite. Gott nimmt uns an, verspricht uns sein Reich. Er begleitet uns und er wird uns Trost schenken. Wenn wir also neue Lebensabschnitte beginnen, ist die Frage, auf welchem Fundament wir stehen und auf welchem wir bauen. Verändern uns die Worte Jesu? Helfen sie uns im Alltag? Trösten sie uns? Oder korrigieren sie uns auch? Begleiten sie uns auf unserem Weg und versuchen wir, unsere Mitmenschen durch Gottes Liebe zu sehen und ihnen zu begegnen. Daran entscheidet sich letztendlich, ob wir feststehen. Keiner von uns genau kann sagen, welche Stürme und Wassermassen an uns rütteln werden. Bei jedem sehen diese Unruhen unterschiedlich aus und das Leben zeigt uns, dass sie auch oft unterschiedlich gerecht verteilt sind. Man hat manchmal das Gefühl, der eine wuschelt sich so durch sein Leben durch und eigentlich richtig Schlimmes hat er nie erlebt. Und bei anderen türmen sich die schlimmen Ereignisse. Manchmal ist das wirklich auch so. Ungerechtigkeit, ja, die gibt es in unserem Leben, das der Sünde verfallen ist. Aber eins steht fest, jeder kennt diese Stürme im Leben, so gerade der Weg unseres Nachbarn auch aussieht. Auch er kennt Stürme. Unseren Kindern können wir das Fundament stärken durch die Liebe, die wir ihnen mitgeben und durch Erfahrungen, die wir gemeinsam durchstehen, indem wir die Kinder begleiten. Wir Erwachsene haben oft selbst die Aufgabe, immer zu prüfen, auf welchem Fundament wir stehen, auf welchem Grund. Gerade wenn wir unsere Lebenshäuser umbauen, wenn sich etwas verändert, wenn neue Lebensabschnitte beginnen. Die Bergpredigt ist so komplex wie auch jede einzelne Lebensgeschichte von dem, der hier vor mir sitzt. Ich mache euch Mut, lest sie nochmal mit diesem Gesichtspunkt. Spürt der Bergpredigt nach, was für euch gerade dran ist. Matthäus 5-7. Brauchst du mehr das Vertrauen und das Loslassen der Sorgen? Brauchst du gerade den Zuspruch, dass deine Tränen getrocknet werden? Oder brauchst du vielleicht gerade den Anspruch, deine Mitmenschen aus ihrer Schublade herauszulassen? Das Richten Gott zu überlassen? Zu erkennen, dass man selber Fehler hat? Vielleicht den Anspruch, dein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen? Oder vielleicht auch einfach ungute Gedanken und Gelüste abzugeben? Wer Jesu Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mensch. Wir müssen schauen, welcher Schwerpunkt für uns gerade dran ist. Aber es liegt daran, dass Jesu Worte uns verändern wollen, uns frei machen wollen von allem, was unser Denken, Fühlen und Handeln bedrängt. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied »Bau nicht dein Haus auf den losen Sand«.
Ja, wir wollen vor dem Abendmahl noch gemeinsam beten, haben eine kurze Zeit der Stille, in dem wir den Gedanken der Predigt noch einmal so nachgehen können, das für uns noch mal feststellen können, was für uns dran ist. Und dass wir dann, dazu lade ich ganz herzlich ein, die Möglichkeit haben, einfach gemeinsam laut zu beten oder jeder leise für sich das zu bewegen vor Gott, was ihn angesprochen hat. Wir beten gemeinsam und ich schließe die Gebetsgemeinschaft dann ab.
Ratgeberbücher sind eines der meistverkauften Gruppen, die es überhaupt gibt. Und alle versuchen nur irgendwie anderen zu erzählen, was sie tun sollen. Und du hast in so komprimierter Form uns die Werte des Himmels übermittelt, die absolut und wirklich zuverlässig sind und auf die man sich echt verlassen kann, die tatsächlich betonfest sind und ein wirkliches Fundament für unser Leben darstellen. Und eindringlich forderst du uns auf, darauf zu hören und es tatsächlich zu machen. Danke, Herr, dass du uns nicht im Unklaren lässt, Herr, dass du uns nicht stockern lässt, dass du uns nicht herumirren lässt und irgendwie im Wirren stehen lässt, sondern dass du uns tatsächlich klipp und klar sagst, worauf wir unser Leben stellen können.
Ja, danke, himmlischer Vater, für dein Wort, das wirklich so lebenspraktisch ist, dass es so lebensnah und wegweisend ist. Ja, ich möchte dafür danken, Herr, dass es Orientierung für unser Leben gibt. Und lass uns doch wirklich immer mehr auch darin lesen und danach forschen und es auch danach anwenden. Habe Dank, Herr, dass du es uns gegeben hast.
Ja, Herr, ich danke dir, dass du ja dieser Fels bist, auf dem wir bauen. Und doch, wir verstehen das und unsere Vernunft kann dem folgen und doch bauen wir oft auf Sand und merken es gar nicht. Ja. Wir denken, wir bauen auf dir, aber dann kommt ein Sturm und wir merken, dass wir schwimmen. Und ich finde das eigentlich eine wunderbare Erfahrung, Herr, dass du immer wieder auch zeigst, Herr, wo wir auf Sand gebaut haben, dass du immer wieder da bist und dann dieser Fels bist, auf dem wir uns festhalten können, den wir neu aufbauen dürfen. Dieser Prozess, der bleibt unser ganzes Leben und ich bin unendlich dankbar, Herr, dass du uns immer wieder auch die Fundamente aus Sand wegreißt, damit wir erkennen dürfen, Herr, was wir dich brauchen und nur bei dir sicher sind. Ich danke dir von Herzen dafür.
Ja, Vater im Himmel, das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder zu glauben und sich auf dich zu verlassen. Das ist das Wunder, was trägt. Das ist die Wahrheit. Das ist die Liebe. Vater, ich danke dir dafür. Du hast die letzten Monate in meinem Leben gesehen und es ging nur mit dir, indem ich auf dich vertraut habe und die ganze Hoffnung in dich gesetzt habe. Vater, ich danke dir dafür. Und du siehst auch dir, Weg, der vorliegt, wo ich jetzt gehe, den ich jetzt gehe. Und Vater, das passiert alles im Vertrauen auf dich. Und ich weiß, dass du den richtigen Weg führst. Aber ich danke dir für deinen Fels, deine Kraft, deine Liebe. Und dass ich das so, dass du mich da so angenommen hast, dass ich da so, ja, so bewusst auch das erleben kann mit diesem vollen Vertrauen. Dafür danke ich.
Ja, Vater, danke, dass du uns zusprichst, dass wir schon jetzt selig sind, dass wir selig werden, wenn das Bauwerk unseres Lebens vollendet und vollständig ist, sondern bereits dann, wenn wir uns mit deiner Hilfe und deinem Wort daran begeben, an unserem Leben zu arbeiten, unser Leben zu verändern und uns auch von dir verändern zu lassen. Wenn wir auf unser Leben blicken, dann werden wir schnell merken und sehen, dass es ja ein Leben lang Baustelle bleiben wird, bis es einst von dir vollendet wird. Und danke, dass es uns jetzt schon gilt, dass wir jetzt schon selig sind und nicht erst, wenn es einmal zu Ende ist.
Wir beten gemeinsam das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.